Jesaja 54, Vers 10. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen und kann nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Warum spricht uns dieses Wort so stark an? Hat es Ihnen jemand einmal zugerufen im Krankenhaus oder in einer Krise oder war das irgendwo in einer Versammlung? Es gehört zu den Worten, die uns ganz unmittelbar und ganz stark ansprechen. Was ist der Grund? Der Grund liegt darin, dass hier drin steht, dass es absolute Gewissheit gibt, absolute Sicherheit. Das ist natürlich manchen Mitchristen immer auch ärgerlich, die sagen, man muss immer zweifeln. Das ist nicht wahr. Man muss im Glauben nicht zweifeln. Wenn man zweifelt, wir tun das ja alle. Es gibt keinen Menschen, der nicht in seinem Leben auch zweifelt. Vor jeder schweren Wegstrecke unseres Lebens haben wir Angst und sagen, hilft uns jetzt Gott wirklich und geht seine segnende Hand mit? Und es gibt ja viel zu viel Zweifel. Das kennen wir schon beim Volk Israel, wo sie durch die Wüste gewandert sind. Aber der Zweifel soll von uns nie ein Recht bekommen. Wir wollen drunter leiden, wir wollen es dem Herrn beichten, ihn um Vergebung bitten. Der Zweifel zerstört unseren Glauben. Und man kann nicht zweifeln und glauben. Das geht nicht. Wenn ich daran zurückdenke, wie ich vor vielen Jahren ein Mädchen um einen Spaziergang in den Stuttgarter Wäldern gebeten habe und dann sie gefragt habe, willst du mich heiraten? Die hätte ja zweifeln können, mit gutem Grund, komischer Mann und so, gibt's ja alle Gründe. Wenn sie gezweifelt hätte, wäre sie nie der Sache auf den Grund gekommen. Man kann viele Dinge in unserer Welt durch den kritischen Zweifel erhärten. Man kann immer in der Wissenschaft nachfragen und nachbohren. Durch Zweifel kann man viel erreichen im Forschen, aber bei Menschen erreicht man überhaupt nichts. Erreicht man überhaupt nichts. Sie kommen von diesen Tagen zurück und ihre Angehörigen, die zweifeln, ob sie sie lieb haben und sagen, doch, ist alles okay, und wir zweifeln. Und bis sie zum Schluss sagen, also es hat überhaupt keinen Wert, sie können ein Geschenk mitbringen, sie können irgendwie sagen, ja, jetzt ist es recht verdächtig, jetzt will es uns kaufen. Menschen muss man vertrauen, Personen muss man vertrauen, um das zu erleben wirklich. Und so ist es bei Gott auch. Ich muss vertrauen können, muss Gott vertrauen können. Das hat Jesus auch gefordert. Glaube nur. Und dann hat er sich erschließen können. Nur aus dem Glauben heraus, man muss diesen Schritt gehen. Es ist ja überhaupt kein schwieriger Schritt. Wenn wir jetzt gerade die Debatte verfolgen um die Sicherheit, etwa bei dem Absturz des Flugzeugs, ja interessant, was man da auch selber sich da interessiert, war die Vorwarnzeit der Schweizer Flugsicherung genug oder waren doch noch technische Probleme und wie haben die Piloten reagiert? Da sagen wir immer, es bleibt immer in dieser Welt ein Rest von Sicherheit. Man hat es nie bis zum Letzten genau. Entweder funktionieren die Maschinen nicht oder waren die Leute unzuverlässig, dann war einer der Fluglosen nicht an seinem Platz, obwohl es Vorschrift war. Naja, natürlich, nachts um 12, wer guckt da so nach der Vorschrift? Vielleicht hat er auch Bildzeitung gelesen, man weiß das ja nicht oder so. Oder hat der Fernseher geguckt nebenher. Der Mensch ist unzuverlässig, unsere Maschinen sind unzuverlässig, unsere Techniker sagen immer, es gibt nie absolute Sicherheit. Es gibt nur absolute Sicherheit und Gewissheit beim lebendigen Herrn Jesus. Der gibt absolute Sicherheit. Und da steht nämlich, ja, es ist gar nicht möglich, dass das fallen kann. Wir sagen doch, bei allem ist es möglich, dass das fallen kann. Jede Sicherung kann versagen. Und Gott sagt, bei mir geht's nicht. Er würde unwahrhaftig sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn wir Leuten begegnen, die die Bibel kritisieren und sagen, die Bibel muss man nicht wörtlich nehmen, gibt ja eine Menge davon. Wenn das so wäre, dann hätten wir überhaupt gar keinen Grund mehr für unseren Glauben. Wenn Gott sein Wort einfach so, wir Schwaben sagen, geschwätzt hätte, einfach so in den Raum hineingestellt hätte und sagt, braucht nicht so genau nehmen, so der Spur nach und vielleicht dann auch nicht und jeder nach seinem Belieben. Das ist doch eine Frage, wenn Jesus uns sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, bist du es oder bist du es nicht? Bist du der Weg und die Wahrheit oder bist du es nicht? Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Und es geht da immer ganz simpel um die Frage, kann man sich drauf verlassen? Und hier in diesem Wort ist das so einfach und klar, es gibt Sicherheit, während bei uns das passiert, dass etwa neulich war eine Brücke zusammengestürzt, da war offenbar das Gerüst nicht richtig berechnet und die Betonlast war zu schwer. Wir wissen, dass das Bremsenversagen, das müssen dann die Sachverständigen feststellen. Trotz allen Sicherheitsvorschriften ist das so. Und dieses, in diesem Wort sagt der Herr, ihr werdet erleben, dass die Berge, die seit Jahrmillionen stehen, wanken und weichen. Aber meine Gnade, die kann gar nicht hinfallen. Ist überhaupt nicht möglich, dass die hinfällt. In unserer Welt, in der es keine Sicherheit gibt, gibt uns unser Herr eine ganz, ganz große Sicherheit. Mein erster Punkt ist ausgerechnet, Gottes Gnade kann nicht brechen. Darum ist es wichtig, dass der Grund unseres Glaubens, auf dem wir stehen, auf dem wir vertrauen, viel, viel mehr ist, als wenn wir uns an etwas halten können. Das sagen ja die Heiden. Die sagen, wenn du uns was gibst, woran wir uns halten können, das ist, gib mir was Festes in die Hand. Aber alles, was man in die Hand nehmen kann, das verfällt. In 100 Jahren wird der Pult nimmer sein. Vielleicht wird das Holz schon verfault sein. Man kann bei manchen Stoffen sagen, sie dauern vielleicht ein bisschen länger. Das absolut Festeste ist der Gnadenbund Gottes. Der Gnadenbund Gottes. Bei dem ist nicht möglich, dass er auch nur die kleinste Panne hat. Dass nur irgendwo vielleicht unter 100 Millionen irgendwo einmal das nicht funktionieren würde. Jetzt müssen wir nochmal innehalten. Gnade ist ja bei den Leuten, auch bei frommen Leuten, auch das ist eine windige Sache. Gnade, ha ja, Gott gibt ja Gnade und Gnade, das ist eigentlich nichts Fassbares für die Leute. Ja, Gott kann ja vergeben, wenn er will, dann nehme ich es nicht so ernst. Was ist denn Gnade? Jetzt gehen wir mal in unsere Todesstunde. In unserer Todesstunde ist die Frage, ja natürlich, die meisten sagen, ich möchte in meiner Todesstunde möglichst unbewusst sterben. Es ist nicht gut, wenn wir Christen das nachplappern, was die Welt sagt. Wir sollten auch am Ende unseres Lebens, wie der Herr es fügt, es annehmen und auch bereit sein, unserem Leben, auch dem Zerfall unseres Lebens, hoffentlich hat jetzt die Flugsicherung funktioniert. Man sollte dem Zerfall des eigenen Lebens in die Augen schauen können. Man blickt daher zurück und sagt, bei den Kindern haben wir viel in der Erziehung falsch gemacht und im Beruf haben wir manches nicht richtig angepackt. Wir haben vielleicht dann plötzlich auch einen Eindruck von Vergehen und Sünden, die uns immer wieder belasten in unserer Todesstunde. Aber dann auf einmal Gnade heißt doch, dass Gottes Güte alles wegwischt. Und dass er uns an sich zieht wie eine Mutter ihr Kind. Dass das ganz fest ist, unumstößlich fest. Gott hat mich nur lieb. Und wenn meine Mängel, meine Fehler und meine Vergehen ein ganz scheußlicher Haufen ist, er zieht mich an sich. Das Erbarmen Gottes ist absolut sicher und fest. Und jetzt wissen wir erst, was es für eine ungeheuerliche Sache ist. Selbst wenn einer ein Meister ist in Verbrechen, auf die Gnade kann er bauen. Und nicht bloß in der Todesstunde. Auf die Gnade darf man bauen. Heute Morgen dürfen Sie bauen in schwierigen Entscheidungen, bevor Sie sich den Ärzten und Ihren Operateurskünsten anvertrauen. Auf die Gnade können Sie bauen. Jetzt sagen Sie, jetzt ist natürlich was ganz anderes. Die Gnade ist nicht nur so ein Spruch, wie man so herzliche Segenswünsche austeilt oder so ein bisschen fast eine Floskel, sondern das ist was ganz Großes. Ist das wirklich so, dass Gottes Gnadenbund, seine Zuwendung zu mir, so feststeht? Ja, unverbrüchlich fest. Er hat sich darauf festgelegt, für immer und für ewig unbegrenzt seine Gnade ausschließlich gelten zu lassen. Machen wir es uns nochmal bewusst. Wenn es auf unsere Sündlosigkeit ankäme, könnte kein Mensch selig werden. Wenn es auf unseren Glauben ankäme, auf unsere Glaubenskraft, keiner von uns würde selig werden, denn unser Glaube ist immer vom Unglauben bedroht, von Zweifeln umbrandet. Wir sind gefährdet in unserem Glauben. Wenn es auf unsere Gerechtigkeit ankäme, da könnten wir den Himmel nicht gewinnen. Aber Gott hat sich auf die Gnade festgelegt. Auf die Gnade, dass schon ein Kind, ein unmündiges Kind, selig werden kann. Ohne irgendwelche Leistung. Gnade ist unverdient, Gnade ist gratis, Gnade ist umsonst. Und jetzt sind wir Menschen so verbohrt, dass wir oft vor Gott rumrechten und sagen, aber ich brauche die Gnade nicht. Wie viele Leute stehen ganz nah vor einer Entscheidung bei Jesus und sie wollen die Gnade nicht haben. Die lehnen sich auf und sagen, das ist aber unfair. Ich habe Gott so lange gedient, wenn ein Verbrecher, der auf dem Sterbebett sich bekehrt, auch bloß durch Gnade selig wird. Das ist ja ungerecht bei Gott. Wenn wir jetzt auf einmal den Gnadenbund Gottes aushebeln wollen, wissen Sie, was Sie machen? Das ist, wie wenn man sich mit einem Rettungsseil erhängt. Das kann man machen. Das Rettungsseil ist zur Rettung da. Man kann mit einem Rettungsgürtel, das im Schwimmbecken außen ist, einen anderen auch totschlagen. Das ist doch da zur Rettung. Die Gnade ist doch mir zur Rettung gegeben. Wie kann ich das jetzt benutzen und mit Gott rechten und wieder sagen, aber meine Gerechtigkeit, meine Leistungen, meine Taten sind so groß. Übrigens, das ist so eine Diskussion, die man an Hauskreisen oft findet, wo dann die Leute sagen, wir haben doch Gott treu gedient. Warum haben wir Gott gedient? Um eine Leistung vor Gott zu haben, es hat doch Spaß gemacht. Gestern hat jemand so nett zu mir gesagt, Sie haben zu arbeiten müssen. Ich habe gesagt, das ist keine Arbeit. Die höchste Lust, das Evangelium auszulegen, ist doch keine Arbeit. Es gibt ganz andere Arbeiten in dieser Welt, wo man schuftet. Aber alles, was wir für Gott machen, dass wir Jesus nachgefolgt sind, war doch nicht Arbeit. Manche Christen, die machen einen Eindruck und sagen, schade, ich hätte auch mal gern die Ehe gebrochen, ich hätte auch mal gern gelogen, ich hätte auch mal gern gestohlen. Oder was ist denn das für ein komisches Denken? Wir dienen doch dem Herrn, weil es uns die Lust ist. Gibt es denn was Schönes an der Sünde? Gibt es denn an einem Leben ohne Jesus etwas Attraktives? Darum ist die ganze Diskussion so blöd. Die Gnade ist das Herrlichste unseres Lebens und das gilt unverbrüchlich fest. Die Gnade Gottes kann nicht dahinfallen, die kann nicht brechen, die kann nicht außer Kraft gesetzt werden, außer von unserem Stolz, der sagt, nee, will ich nicht. Ich will mit dem Chef selber verhandeln am jüngsten Tag. Wehe, wenn man so verrückt ist und die Gnade ausschlägt. Die Gnade ist sowas Wunderbares. Die Gnade, die gratis ohne irgendwelchen Einschränkungen angeboten wird. Den zweiten Punkt will ich anführen, diese Gnade gilt unverbrüchlich fest. Unverbrüchlich fest. Weil in unserer Welt alles rostet, alles bricht, alles wankt. Übrigens auch die Liebe wankt. Volkslied, ein getreues Herz zu wissen von Paul Fleming. Das hat er seiner Elsken gedichtet und dann ist er 3 Jahre auf die Reise gegangen. Wie er heimkam, hat die Elsken einen anderen geheiratet gehabt. Und das ist das Volkslied. Ein getreues Herz zu wissen, dass es der höchste Preis ist für einen Menschen. Dabei stimmt schon bei der Person, für die das Lied gedichtet war, nicht mehr. Also, das ist so eine Sache. Selbst Treue, selbst Liebe wankt und fällt, aber der Friedensbund Gottes währt ewig. Weil er auf die Gnade gründet und die Gnade Gottes, darauf hat er sich festgelegt. Und das noch einmal von Gott durch Jesus und durch seinen Opfertod noch einmal festgestellt worden. Es ist gar nicht möglich, dass diese Gnade weichen kann und wegfallen kann und nicht mehr feststehen kann. Und Gott hat noch einen Eid dazu getan. Gott müsste ja gar nicht schwören, heißt es im Hebräischen. Und Gott hat geschworen, damit wir ungläubigen, störrischen Denker das endlich kapieren. In der Gnade kann ich mich für immer bergen. Und diese Gnade Gottes, die war schon da, bevor du geboren wurdest. Und darum, als du im Mutterleib gebildet wurdest, war Gottes Gnade da, dass er dich so vollkommen gemacht hat. Gottes Gnade ist auch über deinem Leben, er hat dich eigenartig gemacht und du bist ganz besonders, aber diese Gnade, die weicht gar nie, egal wo du bist und wie alt du bist und was kommen mag und was du getan hast, dass Jesus so weit geht und sagt, wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, soll schneeweiß werden. Er hat sich so auf Gnade festgelegt, das fordert ja gerade raus zum gottlosen Leben. Das ist aber nicht möglich, wo es doch gar keine Freude bringt. Wenn Gott so in der Gnade das macht, kein Vater, keine Mutter würde das einem Kind so grundsätzlich sagen, sagen weh, wenn du nicht tust, dann kommt der Zeigefinger. Bei Gott nicht. Gnade, er will, wer Gnade will und auf diesen Weg eingeht, kriegt alles von Gott, die ganze große Zusage. Und das ist bekräftigt auch durch den Opfertod Jesu. Und da hat Jesus noch einmal das gesagt, um der Gnade willen gehörst du ganz zu mir. Und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ich kann das nur vergleichen mit den Firmenpartnerschaften, Daimler und Chrysler, Grünzweig und Hartmann. Da kommen zwei Leute zusammen und die machen gemeinsames Geschäft. Und unser Herr Jesus sagt, du, wir machen ein gemeinsames Geschäft. Und er gibt alles hinein. Und du bist der Teilhaber, du kriegst alles von mir. Ich möchte Ihnen nochmal ganz einfach an diesem Wort sagen, wie Jesus austeilen und schenken will und uns überschütten will mit all seiner Güte. Der Herr, dem alle Macht gehört im Himmel und auf Erden, will eine Teilhaberschaft mit dir haben. Sagt, komm, nimm doch von meinen Schätzen. Ich gebe dir alles, was du hast. Du sollst keinen Mangel haben. Du darfst aus meiner Fülle leben. Ich will in deinem Leben wirken. Und du darfst mein Erbarmen kennenlernen. Und du darfst auf diesem Erbarmen ruhen. Auch wenn du untreu bist. Auch wenn du deine Gedanken irgendwo anders abschweifen lässt. Auch wenn du im Glauben lass bist, ich will in großer Gnade dir das alles schenken. Das Einzige ist, dass ich diese Gnade Gottes mit Füßen trete. Und das geschieht. Dass Leute sagen, ich halte viel vom Christen, aber von der Gnade brauche ich nichts. Doch, das ist der springende Punkt. Darum tun natürlich Leute oft schwer, deren Leben gescheitert ist und deren Leben ganz zu Bruch ging, weil die sagen, ich brauche Gnade unter selbstgerechte Pharisäer unter bürgerlich anständig, sagen, mein Leben ist in Ordnung, ich bin doch kein Verbrecher, ich brauche mir doch nichts vormachen. Sicher, ich bin nicht ganz gut, aber so ziemlich in der Spur nach. Und er will die Gnade nicht. Wo die Gnade fehlt, fehlt uns alles. Und da kriegen wir nichts von Christus. Da ist uns der Himmel verschlossen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Das ist, sie kann nicht von dir weichen. Dieses soll hat ja alle Bedeutungen in der hebräischen Sprache. Ist das so schön? Das ist nicht wie im Deutschen beim Rechtstext. Da heißt immer das sollen, da sind so noch, da ist eine Deutung drin. Nein, im Biblischen, das kann nicht und das ist nicht möglich und das ist Gottes Verfügung und das will Gott nicht und darum ist es absolut gültig. Mein letzter Punkt, nur nicht wackeln. Nur nicht wackeln. Also wir wackeln so gerne, weil in dieser Welt so viel wackelt. Wir wissen wirklich nicht, was morgen kommt. Kommt morgen eine Katastrophe, kommt morgen eine schlimme Nachricht vom Arzt, kommt irgendwo etwas Schlimmes in unserer Familie, kommt irgendwo eine Wirtschaftskatastrophe oder was. Deshalb heißt hier, in dieser Welt können Berge weichen und Hügel fallen. Ah, das ist schon eine Sache, wenn der Schwarzwald zur Ebene wird. Also müssen Sie mal vorstellen, Sie sagen, davon gehe ich schon noch mal aus, dass im nächsten Jahr der Schwarzwald noch da steht, wo die Hornisgrinde, wo er heute ist. Aber Gott sagt, das ist möglich in dieser Welt, dass selbst die großen Berge plötzlich zusammenbrechen. Da geschieht Ungeahntes. Soll doch keiner sagen, seit dem 11. September sei alles anders. Das ist in dieser Welt seit Adam und Eva so, dass es schrecklich Böses gibt und erschütternde Nachrichten, die uns in Angst und Panik versetzen. Hoffentlich behütet uns Gottes Güte vor diesen schlimmen Terroristenattacken noch in unserem Land. Aber wir wollen gar nicht überrascht sein, wenn es morgen losgeht. Das ist möglich. Und jetzt sagt Gott, lass doch wackeln. Lass doch die wackeln. Wackel du nicht. Wir stehen ja nicht auf den Bergen. Davon hängt unsere Sicherheit nicht ab. Lass wackeln, was wackeln muss. In dieser Welt muss viel zerbrechen und hinfallen. Stimmt auch nicht, dass das die schlimmsten Ereignisse sind. Ich sage immer, der 30-jährige Krieg war wahrscheinlich das schlimmste Ereignis in 2000 Jahren deutscher Geschichte. Wo ganze Dörfer gestorben sind an der Pest, wo das Menschenleben nichts mehr galt. Gerade damals, als Johann Valentin Andreae in Calw da drüben war und die Leute im Winter in die Wälder geflohen sind und alles verloren haben, wo die Stadt vor ihren Augen abgebrannt wurde. Die Stadt wurde natürlich abgebrannt, nachdem sie das Lösegeld bezahlt hatten. Die Schweden haben gesagt, oder die Kaiserlichen, wenn ihr diese Geldsumme bringt, und die haben sie dann schließlich beigebracht, und zum Lohn wurde das abgebrannt, weil Menschenwort nichts mehr gilt. Wo man sagt, wo kann man denn in dieser Welt noch einem glauben? Und Gott sagt, sei nie erschrocken, in der Welt wackelt alles, da gibt's keine Sicherheit. Es gibt auch keine Sicherheit mit Ihrer Gesundheit. Und wenn es der beste Arzt Ihnen sagt, Sie können unbekümmert sein für die nächsten 5 Jahre, stimmt nicht. Es kann schon morgen etwas sein. Ich will Ihnen keine Angst machen, nur dass wir nicht überrascht sind. Gott sagt, lass doch wackeln und weichen und hinfallen, was fallen soll. Du stehst auf einem Fundament meiner Gnade. Und diese Gnade ist so wunderbar, dass der Herr sagt, ich will mich dein erbarmen. Ich will dein Herr sein. Ich will mit dir sein. Meine Liebe kann nicht von dir weichen. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Jetzt können Sie all die Worte einsetzen. Der Glaube ruht auf diesem Grund der Zusage unseres Herrn. William Booth, der tolle Mann der Heilsarmee, Gründer der Heilsarmee, war ein ganz schlichter Christ, aber hat durch seine Frau Catherine so viel mitbekommen. Die Catherine hat all das gehabt, was dem William gefehlt hat. Der William war ein Feuerkopf und die Catherine war eine gebildete, kluge Frau. Sie hat in England überall die Vorträge gehalten und den Freundeskreis aufgebaut. Und diese Catherine starb relativ früh an Brustkrebs. Und der William Booth war so betroffen über diesem schweren Tod. Er ist an der Nacht vor dem Sterben noch an seinem Schreibtisch gekniet und hat da gebetet, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Ganz toll. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Beobachtungen im Todesstrom hat er in sein Notizbuch geschrieben. Und da hat die sterbende Catherine auf einen Spruch in der Wand gedeutet. Sie haben es lange nicht begriffen, was sie will, immer mit diesem Finger, bis sie gemerkt haben, da ist ein Spruch. Und das ist aus dem Englischen zurück übersetzt. Da werden ja die Bibelworte einem manchmal erst wieder deutlich. Meine Gnade reicht auch für dich. Das ist, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Gnade vollendet sich in deiner Schwäche. Meine Gnade reicht auch für dich, so war das Wort. Und das hat William Booth so geholfen. Meine Gnade reicht auch für dich, für alles, was du brauchst. Wir brauchen nirgendwo die Sicherheiten der Welt. Ich weiß nicht, was ihr heute Morgen bekümmert. Ich habe nur gebetet, dass dieses Wort bei Ihnen jetzt einfach ganz neue Räume aufschließen, sagt, ja, ich will das jetzt anfangen, auch so zu leben. Ich will mich ganz nur noch auf die Gnade Gottes verlassen. Als in Ulm die Reformation eingeführt wurde, Ulmer Münster kennen Sie ja, da wurde nach Ständen abgestimmt. Und die Frage, die man vorgelegt hat zur Reformation, die war so klassisch. Wir hätten sie sicher anders gestellt, irgendwie so, wollt ihr der Lehre Luthers folgen oder so. Und die haben damals in Ulm gefragt, wollt ihr des Kaisers Gnade und Gottes Ungnade oder wollt ihr lieber Gottes Gnade und des Kaisers Ungnade? Und dann haben die Stände abgestimmt. Die Bäcker haben am schlechtesten abgestimmt und das ist interessant nochmal zu lesen. Aber die Bürger von Ulm haben dann mit großer Mehrheit gewählt, wir wollen Gottes Gnade, auch wenn uns des Kaisers Ungnade trifft. Wir suchen nicht mehr nach der Gnade der Welt, sondern wir suchen auch nicht mehr nach der Fürsprache der Welt. Wir sollten viel entschlossener mit dieser Gnade Gottes leben. Wir hatten einmal einen afrikanischen Gast da, einen Kirchenführer aus Uganda, und dann erzählte er, wenn er zurückkommt, wird das Erste sein, dass er zwei 22-Jährige traut, die hochgradig AIDS haben, aber noch nie in ihrem Leben irgendwo einen Geschlechtsverkehr hatten. Die sind eben durch eine Bluttransfusion damals angesteckt gewesen oder durch irgendeine andere Sache. Dann habe ich gesagt, ja, warum wollen die denn noch getraut werden? Da sagt er, denen will ich es gerade sagen. Die Gnade Gottes steht über ihnen, obwohl menschlich gesehen gar keine Hoffnung mehr ist. Herrlich. Wenn ich so weiß, mein Leben steht unter dieser Sonne, die niemand außer Kraft sitzen kann. Und egal was kommt, wir brauchen keine Stützen für unseren Glauben. Was denn sonst? Die Welt braucht Stützen. In der Welt klappt doch alles zusammen. In der Welt gibt's keine Gewissheit. Der Glaube braucht keine Stützen. Er hat in Jesus die Gnade gesehen. Nochmal das schöne Lied von John Newton, das wir schon mal erwähnt haben, O Gnade Gottes wunderbar, der das gedichtet hat, nachdem er aus seinem schrecklichen Leben heraus als Sklavenhändler sich bekehrt hatte und Jesus fand. Seine ganze Leidenschaft war, jetzt denen zu helfen, die unterdrückt sind, und der Gerechtigkeit zu dienen, der Gnade Jesu Raum zu geben. Er hat ja in England den ganzen parlamentarischen Kampf gegen die Sklaven, gegen das Sklavenunrecht dann angezettelt. O Gnade Gottes wunderbar, das Lied, das heute von vielen Kapellen im Unverstand gespielt wird, die gar nicht wissen, was sie damit singen. Das Amazing Grace, O Gnade Gottes wunderbar. Die Gnade Gottes reicht auch für dich, das ist ein absolut sicheres und festes Fundament. Er ist dein Erbarmer. Guck doch Jesus an. Guck in sein Gesicht hinein. Er hat nur Liebesgedanken mit dir. Auch wenn du viel nicht verstehst in deinem Leben, wie der William Booth. Auch wenn du sagst, Herr, ich komme nicht mit, was jetzt geschieht. Ich vertraue dir, denn du sitzt in einem Boot mit Jesus. Und das Boot kann nicht sinken, solange Jesus in deinem Boot sitzt. Und wo du auf die Gnade baust, kann er nicht weichen. Du kannst niemals ertrinken. Und er ist der Chef deines Lebens und der Chef macht nie Bankrott. Verstehst du? Mach deine Geschäfte so, dass du Jesus mit hineinziehst. Vor was willst du dich denn noch fürchten? Spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir wollen beten. Wir wollen dir danken, lieber Herr, für dieses Wunder der Gnade. Wir waren oft schon überwältigt. Wenn uns deine Liebe so ganz direkt zugesprochen wurde, wo wir uns ganz unwürdig fühlten, Herr, mach uns dieses Wunder jeden Tag neu groß. Bewahre uns vor diesem schrecklichen Stolz, der sich vor der Gnade sperrt. Und bewahre uns, Herz und Sinne, dass wir immer nur bei deiner Gnade bleiben. Dass du uns nicht loslässt und dass uns die Augen dafür aufgehen. Deine Gnade kann uns auch bewegen, dass wir barmherzig sind zu anderen, dass wir Liebe üben zu denen, die uns noch Unrecht tun. Weil deine Gnade so überreich und so endlos ist. Und wir bitten auch heute für Menschen, die uns auf dem Herzen liegen und denen wir das so gerne bezeugen würden. Gib uns auch das Geschick, ganz schlicht und einfach, das so zu bezeugen, wie es dein Wort uns gesagt hat. Danke, dass auch über diesem Tag deine Gnade steht. Amen.